Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Knapp ein Jahr ist es nun her, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli, dass katastrophales Hochwasser für massive Zerstörungen und Todesopfer sorgte. Gerade um solche Todesfälle zu vermeiden, ist es wichtig, die besonderen Umstände zu kennen, unter denen die Opfer starben. Die Ergebnisse einer Studie dazu, die der Landtag in Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben hatte, wurden nun erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, und zwar auf einer Online-Fachkonferenz des K-Projektes, das den Wiederaufbau in den flutgeschädigten Regionen wissenschaftlich begleiten soll. Volker Mrasek berichtet.
Polizeiberichte, Zeugenaussagen, Ermittlungsakten des Justizministeriums. Das sind die Unterlagen, die Annegret Thieken zur Verfügung hatte für ihr Gutachten über die 49 Hochwassertoten in Nordrhein-Westfalen. Die meisten Opfer gab es im Kreis Euskirchen und dort vor allem in sogenannten Kopfeinzugsgebieten, so die Professorin für Geographie und Naturrisikenforschung an der Universität Potsdam.
Das heißt dort eigentlich, wo die Flüsse entstehen. Wir haben sehr viele, die an Urft oder an der Olef, aber auch an dem oberen Teil der Erft und am Swistbach ums Leben gekommen sind.
Menschen, die fatalerweise nicht mit dem Schlimmsten gerechnet hatten.
Wir haben auch, da wir dann doch aus den Akten auch sehr viele Adressen entnehmen konnten, festgestellt, dass die Hälfte der Orte, an denen die Menschen verunglückt sind, nicht in den Hochwassergefahrenkarten als überflutete Fläche sozusagen ausgewiesen waren.
25 der Opfer starben im Freien. Einige waren im Auto unterwegs, die meisten zu Fuß, als die Flut sie überraschte und mitriss. 24 Menschen kamen nach Annegret Thiekens Analyse in ihren Häusern zu Tode.
Von denen sind halt sehr viele in den Kellern ums Leben gekommen. Nochmal gucken, ne, funktioniert die Pumpe oder ich stecke nochmal den Kühlschrank aus, damit es da nicht zum Kurzschluss kommt, oder ich hole nochmal ganz wertvolle Antiquität aus dem Keller. Also das sind solche Fälle.
Selbst nach der Flut starben noch zwei Hausbesitzer.
Die eben dann gucken wollten, was ist da jetzt passiert, haben ein bisschen aufgeräumt, sind dann bewusstlos geworden, weil in diesem abgeschlossenen Raum, im Kellerraum, so viel CO2 entstanden ist und der Sauerstoff so reduziert wurde, dass sie bewusstlos geworden sind, dann ins Wasser gefallen sind und ertrunken sind. Das macht es ja gerade auch so wichtig, eben diese Einzelfallbetrachtung durchzuführen, weil es durchaus in den Todesumständen und Ursachen vielfältiger ist, als man denkt.
Die Geoökologin kommt zu dem Schluss, dass ein Drittel der späteren Todesopfer keine Warnung vor dem Hochwasser erhalten hat. Und sehr viele, die Bescheid wussten, unterschätzten sicher die Gefahr. Das lässt sich aus einer anderen Studie der Potsdamer Arbeitsgruppe ableiten, einer Online-Befragung von Flutgeschädigten in beiden Bundesländern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
Also wir sehen in unserer Befragung, dass 85%, die gesagt haben, sie sind gewarnt worden, eigentlich diese Schwere des Ereignisses nicht so gesehen haben.
Für die Potsdamer Risikoforscherin besteht deshalb kein Zweifel, was man in Zukunft auf jeden Fall besser machen muss.
Wir müssen sicher gehen, dass die Warnung jeden erreicht und eben nicht ein Drittel der Bevölkerung ausspart.
Sirenen oder Lautsprecher könnten das bewirken, aber auch bessere Wetterberichte in den Medien, wie Thieken sagt. Vor Orkanen und ihrem Schadenspotenzial werde frühzeitig und ausführlich gewarnt. Genauso sollte man bei Starkregenfällen wie im vergangenen Juli verfahren. Wichtig sei auch, klarer zu kommunizieren, mit welcher Hochwasserstärke die Menschen rechnen müssten.
Und da sind die Niederschlagsmengen oft nicht hilfreich. Also das sagen auch viele, dass sie das nicht einordnen können. Was heißt das jetzt? Bis zu 200 Millimeter. Das heißt, da muss man deutlicher machen, dass das Wasser bis in den ersten Stock gehen kann. Mit solchen Bildern würde man sicherlich stärker das Bewusstsein schaffen, dass es wirklich eine gefährliche Situation ist und dass man sich einen sicheren Ort suchen soll.
Solche Warnungen scheinen jetzt möglich zu sein. Forscher wie Heiko Apel vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam entwickeln Vorhersagemodelle für die Auswirkungen von Überflutungen.
Das schließt ein die überfluteten Flächen, die Überflutungstiefen, Fließgeschwindigkeiten, Auswirkungen auf Gebäude, Gefährdung der Leute, die eventuell im Wasser ertrinken können, weil die Fließgeschwindigkeiten zu hoch sind, oder Autos, die anfangen zu treiben und dadurch eine Gefährdung darstellen.
Vom Wetterdienst kommen nur Niederschlagsmengen, von den Hochwasserzentralen voraussichtliche Pegelstände an wenigen Stellen im Fluss. Apel macht mehr aus den Daten. Er speist sie in ein Modell, das das Gelände und die gesamte Infrastruktur im Einzugsgebiet simuliert.
Wenn man es wirklich will und setzt dann entsprechend Leute ran, könnte man rein technisch die Modelle erstellen bis Ende des Jahres für ganz Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz.
Annegret Thieken ist wichtig, dass Vorhersagen und Warnungen auch klare Angaben zum zeitlichen Verlauf des Ereignisses enthalten, damit jeder weiß, wann er das Gebiet spätestens verlassen muss und damit vor allem die Bevölkerungsgruppe besser geschützt wird, die am stärksten gefährdet ist. Ältere Menschen. 2 von 3 Hochwasseropfern in NRW waren über 60 Jahre alt.
Und hier spielt es eine sehr große Rolle, dass die Menschen auch genug Zeit haben, sich in Sicherheit zu bringen oder in Sicherheit gebracht zu werden.
Das Hochwasser im Sommer 2021. Wo lagen die Gefahrenzonen? Was waren die Risikosituationen? Ein Beitrag von Volker Mrasek war das.